Immer wieder schön dieses Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Nachholspiel, eurem Lieblingsfußball-Podcast, weil wir eben nicht nur über diesen, den nächsten und den vergangenen Spieltag reden, sondern Tacheles reden, was die Fußballgeschichte angeht und immer wieder kleine Perlen und Anekdoten ausbuddeln. Das machen wir heute natürlich auch. Heute ist bei uns großer Franz Beckenbauer-Tag. Wir sitzen wie immer bei Daniel und dem übergebe ich jetzt auch das Wort.
Übergebt das mal. Genau, wir sitzen bei mir hier in der Bude. Die Teilchen stehen auf dem Tisch. Der Kaffee ist fast schon leer.
Wo ist die Suppe? Wir reden doch über Beckenbauer, den Suppenkasper.
Ja, der Suppenkasper, da haben wir in der Vergangenheit auch schon mal drüber geredet, über diese Geschichte. Aber Hans, heute reden wir über was ganz anderes. Beziehungsweise du erzählst uns beiden, denn das ist ja immer unser Prinzip. Wir haben einen Historiker, der den anderen beiden nichts nutzen,
Das hast du jetzt gesagt. Aber
das habe ich gesagt, aber deine Augen haben
gefunkelt.
Haben gesagt, genau Daniel, so meinte ich das. Der uns ein bisschen was darüber erzählt, über Beckenbauer. Und zwar über ein vielleicht nicht ganz so bekanntes Kapitel.
Ja, zunächst die Frage, wo ist mein Antrag geblieben, dass wir das Intro mal verlängern? Ich will dieses Solo immer weiter hören.
Das Gitarrensolo, das von dir irgendwann mal in Folge 2 in ein Schlagzeugsolo umbenannt wurde.
Ja, ja, also die Pictures, die Band, die dieses Intro uns zur Verfügung gestellt haben, hört es euch an. Macht sehr viel Spaß. Ja, heute sprechen wir über Franz Beckenbauer. Oh, wie schaffe ich jetzt die Überleitung von den Pictures zur Lichtgestalt des deutschen Fußballs?
Für Pictures braucht man ja auch Licht.
Ja, stark, Daniel. Ja. Ja, heute wollen wir Franz Beckenbauer, auch genannt der Kaiser, den Hof machen. Wir sprechen über die Legende des deutschen Fußballs und seiner großartigen Spielerkarriere. In einer Folge Nachholspiel gerecht zu werden, ist eigentlich unmöglich. Das würde bedeuten, dass wir hier bei Daniel in der Bude ein Schlaflager aufbauen und wir reden und wir trinken Kaffee und wir trinken Bier und wir schlafen und wir reden und reden und reden.
Klingt eigentlich
ganz gut. Du hast es dir schon sehr genau überlegt, wie das dann ablaufen müsste.
Und aber am Ende müssten wir dann gucken, ob man bei Spotify oder sonst wo einen 24-Stunden-File hochlädt, denn ich glaube, das würde den Rahmen total sprengen, wenn man diese ganze Karriere von Franz Beckenbauer.
Besonders noch das, was die letzten Jahre auch noch dazu kam, die Karriere nach der Karriere, also das ist schon viel.
Das ist schon jede Menge Holz, deshalb wollen wir heute über das unbekannteste Kapitel seiner Karriere sprechen.
Nachdem Kaiser Franz in Europa alles gewonnen hatte, feierte er auch mit Cosmos Titel. Dennoch wurde die US Soccer League in Europa als Operettenliga verhöhnt. Vielleicht wollte der Kaiser auch deshalb seine Karriere in Deutschland beenden.
Ja, wir haben uns jetzt alle mit dieser schönen Musik eingesprungen. Ja, wir reden über den 31.10.1980. Da kam der Franz mit 35 Jahren also nochmal zurück nach Deutschland, nachdem er 1977 das Land verlassen hatte und in die USA zu New York Cosmos gewechselt war. Aber er feierte sein Comeback. Nicht beim FC Bayern, seinem langjährigen Verein, sondern der Weltstar, die Weltmarke Franz Beckenbauer, schlug beim Hamburger SV auf. Ah. Jetzt wird so mancher HSV-Fan sagen, wie, der war immer HSV. Das glich einer Sensation.
Dennis Diekmeyer war nicht der bekannteste Abwehrspieler beim HSV.
So, also. So ist es, ja. Es gab also am besagten Tag gab es am Flughafen Fuhlsbüttel in Hamburg einen großen Empfang. Wie sagt man immer? Großer Hafen oder was wird man gesagt? Es wurde ein
großer Bahnhof.
Oder? Großer Bahnhof, ja genau. Da habe ich jetzt
ein großer Hafen. Alter. Ja,
ich weiß jetzt schon, was ich nachher bei meinem Fazit sagen werde. Was hast du heute mitgenommen?
Ja. Großer Bahnhof, das heißt nicht am großen Flughafen. Ja,
wobei man darf natürlich auch in Hamburg sagen, es gibt auch einen großen Hafen.
Ne? Ja, also richtig. Ja.
Also tausende Fans waren da und eine Armee von Journalisten, um eben Franz Beckenbauer zu begrüßen, der beste Libero der Welt. Gab sich auf den letzten Metern seiner Karriere nochmal die Ehre. Hamburg war im Beckenbauer, Hamburg war im Fußballfieber. Jetzt wollen wir uns aber erstmal vor Augen führen, wer ist denn Franz Beckenbauer eigentlich gewesen? Ich habe großspurig am Anfang behauptet, wir müssten hier 24 Stunden sitzen mit Bier und Kaffee und hier unser Schlaflager aufbauen. Jetzt mal sportlich betrachtet, was verbindet ihr beiden mit Franz Beckenbauer? Daniel, fang du doch mal an.
WM 74 ist, glaube ich, das, was ich noch am ehesten verbinde. Ich muss sagen, also ich habe das alles nicht live erlebt. ich bin da ein wenig unbefleckt, selbst was so die spielerische Karriere. Ich kenne ihn tatsächlich auch nur so aus Erzählungen. Also mein Vater, der jetzt nicht so wahnsinnig Fußball interessiert ist, aber auch er hat dann gesagt, ja, also das war, er war der große Spieler, Beckenbauer. Das war immer auch der, wenn du dann, wenn du auch damals sich in den Urlaub gefahren bist und da dann angesprochen wurdest du immer auf Beckenbauer. Das war so der krasseste Spieler, den Deutschland hatte. Das war wirklich, der war quasi, heute würde man sagen Markenbotschafter, der war das Aushängeschild Deutschlands, weil er auch diese Position, den Libero, so ein bisschen erfunden hat. Also er hat über allem geschwebt.
Ein Weltmeister-Export sozusagen.
Ja.
Ja, also ich muss zugeben, vor unserem Podcast hätte ich wahrscheinlich gesagt WM 90.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ich werde sie auch unter dieser Folge dann bei nachholspiel.de in den Shownotes auf jeden Fall mit integrieren. Meine absolute Lieblingsfußball-Doku ist die Doku von meinem Kollegen Uli Köhler für die ARD damals über den WM-Sieg 1990.
Uli ist auch Kollege, ja.
Und dieses Bild von Franz Beckenbauer, wie er nach dem WM-Triumph mit der Medaille um den Hals und dem viel zu großen Sakko, aber es war halt 1990, ja, über diesen nächtlichen Rasen von Rom spaziert, völlig gedankenverloren ins Leere blickt. Mm. Das ist so das Bild überhaupt. Ich habe gesagt, vor unserem Podcast wäre es gewesen, denn unsere treuen Fans und zahlreichen Zuhörer werden es wissen. In Folge 2 haben wir über das Wembley-Tor geredet und bei der WM 1966 ging Franz Beckenbauers großer Stern auf, ja, als Spieler. Er hat 4 Tore erzielt, war echt sehr, war sehr offensiv als Libero und hat da schon viel, viel Spaß gemacht und da blitzte schon auf, was die nächsten Jahrzehnte noch kommen sollte.
Wo du gerade bei Dokus warst, ich habe im Rahmen meiner Recherche einen etwas sehr Witziges gefunden. Olli Dietrich, einer, ja, der bekanntesten deutschen Comedians, hat eine sehr, sehr einfach geniale Idee gehabt und hat in einer, ich glaube, es ist auch eine ARD-Doku, spielt er den Doppelgänger von Franz Beckenbauer, der über Jahre eben
Schorsch Eigner,
das, also die Lichtgestalt gedoubelt hat und diese ganzen Bilder, die man von Beckenbauer im Kopf hat, also unter anderem der Gang in Rom alleine über das Fußballfeld, wird eben auf eine sehr witzige Art und Weise erklärt und eingeordnet. Also wenn ihr Zeit habt, schaut sie euch an, findet ihr auf YouTube, werden wir auch in den Shownotes markieren.
Auf jeden Fall.
Also Olli macht das.
Na gut.
Ja, also um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, wie das in der Schule immer so schön ist, wenn wir es jetzt auf eine Tafel schreiben müssten. Franz Beckenbauer, Weltmeister als Spieler und Trainer, haben wir gesagt, machen wir einen Haken dahinter. Lichtgestalt wird heute noch öfter fallen, der Begriff. Libero der Nation, haben wir auch gesagt. Europameister ist gefallen, 5-mal deutscher Meister, 4-mal mit den Bayern, 1-mal, wie wir auch heute erfahren werden und lernen werden, mit dem HSV. Ist 3-mal Sieger des Europapokals der Landesmeister. Und hat 535 Spiele für den FC Bayern gemacht.
Mhm.
Das kann man mal so auf sich wirken lassen. Ist schon wirklich beeindruckend. Zahlen und Titel sind das eine. Aber wir wollen ja das Gesamtpaket Franz Beckenbauer heute beleuchten. Und um diesen Hype, diesen Stellenwert Beckenbauers für den Sport, speziell für den Fußball, aber auch seinen Effekt auf die Gesellschaft der damaligen Zeit zu verstehen, muss man einem langjährigen Weggefährten zuhören. Und das ist sein guter Freund Paul Breitner.
Franz war ja derjenige, der der Erste war, der die ersten Schritte machte, um den Fußball gesellschaftsfähig zu machen. Der Franz war auf dem Wiener Opernball. Der war in Bayreuth bei Wagner. Der ließ sich fotografieren auf dem Pferd. Am Flügel, die Münchner Gesellschaft sagt, hallo, was ist denn da los? Versäumen wir was? Müssen wir mal vielleicht ins Olympiastadion gehen? Müssen wir vielleicht zu den schwindeligen Fußballern mal gehen? Das war der Franz.
Olli hat Paul Breitner, ist der ins Wort gefallen? Erklärst du mal für alle bitte, warum Daniel sich nicht mehr einkriegt?
Daniel hat einen Lachkrampf. Ich glaube, es hat mit Pferden zu tun.
Also wenn man etwas gesellschaftsfähig machen will, muss man sich auf ein Pferd fotografieren
lassen. Ja, genau.
Das ist, ich weiß jetzt schon, was ich heute gelernt habe.
Ja. Ja, wie sagt man doch immer, Tiere sind immer gut, ja. Tiere haben immer einen besonderen Effekt. Ja, das war Paul Breitner, mit dem er 74 unter anderem zusammen den WM-Titel gefeiert hat. Paul Breitner äußert sich hier in der ARD-Doku Der Fall des Kaisers aus dem Jahr 2017. Mhm. Auch diese Dokumentation können wir euch ans Herz legen. Und wie der Name dieser Doku schon sagt, Franz Beckenbauer war natürlich zu seinen aktiven Zeiten nicht nur der polarisierende, everybody's darling, derjenige, der den Fußball eben auch popkulturell geprägt hat, sondern Franz Beckenbauer hat leider auch im Zuge seiner Karriere auch ein anderes Kapitel neben dem sportlichen. Und das ist natürlich das uns allseits bekannte WM-Sommermärchen und der damit verbundene Stimmenkauf beziehungsweise der Betrugsmanipulationsvorwurf. Franz Beckenbauer gilt als einer der Strippenzieher. Er war damals das Aushängeschild der WM 2006. Er war Chef des Organisationskomitees, ist um die ganze Welt gereist, um die WM nach Deutschland zu holen. Wie wir alle wissen, hat er es auch geschafft. Aber im Nachhinein ist ein schwarzer Schatten auf diese WM geworfen worden und Franz Beckenbauer gilt als das Gesicht dieses ganzen Skandals.
Genau. So schade, ne? Also es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob es dafür im Deutschen einen Begriff gibt. Im Englischen sagt man Recency Bias. Also so das, was zuletzt da war, das ist einem immer sofort in Erinnerung oder das assoziiert man als erstes. Und ich glaube, wenn du jetzt, egal ob hier in München oder irgendwo anders in Deutschland auf die Straße gehst und sagst Franz Beckenbauer, da sagen dir mindestens 50% der Leute, ach ja, Franz Beckenbauer, da geht's dann um Stimmenkäufe, da geht's um Sommermärchen und seine Aussage zur WM in Katar und so weiter. Und das ist irgendwie, wir werden ja heute noch viel über ihn hören und haben auch schon einiges gehört. Das ist angesichts dieser großartigen Karriere schon wirklich echt fatal und schade.
Ja, man muss aber auch sagen, dass Franz Beckenbauer...
Also er ist ja mit Schuld. Ich will jetzt nicht...
Natürlich,
das aber, ist kein Mitleid.
Ja. Aber Negativschlagzeilen hat es auch immer schon um ihn gegeben. Also auch damals, als er 77 zu New York Cosmos gewechselt ist, das war auch zum ersten Mal für Beckenbauer... Also es gibt Leute, die damals gesagt haben, es wirkte wie eine Flucht.
Ah, okay.
Weil die Steuerfahndung ist ihm auf die Pelle gerückt. Er hatte sich von seiner damaligen Ehefrau getrennt, wurde als Casanova im Boulevard betitelt. Und
weil ich dachte tatsächlich, du hast ja vorhin so gefragt, was ist dir von Beckenbauer sportlich und so, mit seinem spielerischen oder mit seiner Karriere als Spieler oder vor dieser ganzen WM 2006 Geschichte, hatte ich ihn immer so wahrgenommen als, deswegen auch Lichtgestalt, quasi der Unfehlbare, der alles erreicht hat, der, du hast vorhin gesagt, der polarisiert, wo ich eigentlich gedacht habe, ja, der eigentlich überhaupt nicht polarisiert hat, weil sich alle einig waren, er war der Größte, ist der Größte, wird immer der Größte sein, aber dann gab es wohl damals auch schon kritische Stimmen.
Ja, und vor allem hatte, was man ja auch sagen muss, bei einigen Negativschlagzeilen hatte er auch immer ein Talent dafür, sich da irgendwie auch rauszulavieren mit seiner lockeren Art. Es gab ja dieses uneheliche Kind, was er auf dieser Weihnachtsfeier des FC Bayern gezeugt hat quasi.
Okay.
Und dann hat er mal in einem Jahresrückblick von Günther Jauch, wurde er darauf angesprochen, von Günther Jauch, bei RTL. Und dann sagte Franz Beckenbauer nur einen Satz, ja Mai, der liebe Gott liebt alle Kinder. Und damit war das Thema durch. Und das bis zu diesem Sommermärchenskandal war es ganz oft so, dass er so, ja Mai, ja sicherlich, so diese typischen Floskeln, die man kennt. Und dann sagte er so einen Satz. Und so nonchalant irgendwie haben dann die Leute gesagt, ach ja, der Franz, der Kaiser, der darf das so ungefähr. Also irgendwie bis zu diesem Sommermärchen-Ding kam er da so raus. Aber jetzt waren, glaube ich, oder gerade in Deutschland fühlten sich die Leute dann wahrscheinlich auch wirklich betrogen, weil sie dieses Sommermärchen halt so geliebt und gefeiert und gelebt haben.
Ich glaube, dass die Art und die Ausstrahlung, die Franz Beckenbauer bis heute hat, die Menschen einfach unfassbar in ihren Bann gezogen hat. Und wir werden auch im Verlauf dieser Folge auch merken, was so diese Beckenbauer-Aura auch zu bedeuten hat. Wir springen jetzt mal zurück zum 35 Jahre alten Franz Beckenbauer, zurück nach Hamburg, zurück zum Flughafen in Fuhlsbüttel. Also, der Kaiser ist in Hamburg gelandet, hatte damals bei den Rothosen einen Zweijahresvertrag unterschrieben und, wie ich schon angedeutet hatte, 1982 zum Abschluss seiner zumindest deutschen Tätigkeit als Fußballer nochmal die Meisterschaft mit dem HSV geholt. Nun muss man sagen, wir haben alle dieses Lied im Kopf, gute Freunde kann niemand trennen, ein Kassenschlager von Franz Beckenbauer. Ein guter Freund hat auch diesen Wechsel zum HSV erst möglich gemacht. Denn in dieser ganzen Franz Beckenbauer Comeback-Bundesliga-Geschichte war Günter Netzer der ausschlaggebende Akteur. Günter Netzer war damals Sportdirektor beim Hamburger SV. Die beiden waren oder sind ein Jahr und drei Tage alterstechnisch auseinander. Also Netzer ist ein Jahr und drei Tage älter und hatte seine Spielerkarriere früher beendet und hatte beim HSV die Funktionärslaufbahn eingeschlagen.
Schon früh, ne? Mit 36.
Ja. Auch heute nicht mehr ganz so unüblich, mehr, aber damals bestimmt.
Vor allem der HSV war ja auch eine große Mannschaft. Also da lässt man ja jemanden nicht einfach mal so sich ausprobieren.
Ja. Netzer war auch ein großer Spieler.
Ja, du hast recht. Von 1978 bis 1986 war also Günter Netzer der Sportdirektor. Und damals hat er sich mit dem HSV-Trainer Branko Cibic im Dezember 1979 ein Weltauswahlspiel im Rahmen einer UNICEF-Veranstaltung im Westfalenstadion, heute Signal Iduna Park, angeschaut. Und Franz Beckenbauer stand auf dem Platz. Der wollte eigentlich gar nicht zu diesem Benefizspiel, denn als die Organisatoren ihn anriefen, das hat er mal in einem sehr, sehr launigen Interview mit der Hamburger Abendzeitung gesagt, war er in der Karibik und lag am Strand. Und dann riefen ihn die Organisatoren an und fragten, Herr Beckenbauer, wollen Sie nicht bei diesem Spiel für den guten Zweck mitmachen? Und obwohl Franz Beckenbauer bis heute ein sehr, sehr sozial engagierter Mensch ist, hatte er damals zunächst keine Lust. Also es ging also weniger wegen dem guten Zweck, sondern weil er vielleicht keine Lust hatte, die weite Reise nach Deutschland auf sich zu nehmen. Er ließ sich dann doch überreden und in diesem Interview sagt er, was sehr witzig war, er stand auf dem Platz, war wohl gebräunt mit anderen Fußballgrößen wie Johan Cruyff und Kevin Keegan und die sahen alle im Vergleich zu ihm sehr, sehr bleich aus. Deshalb wäre er an sich schon mal aufgefallen auf dem Platz. Und auf der Tribüne saßen eben der damalige HSV-Trainer und Beckenbauer-Scout, Freund Günter Netzer, die sich also dieses Spiel angeschaut haben. Und sie waren positiv beeindruckt von Beckenbauers Performance. Nach dem Spiel, also von Netzer an Beckenbauer die Frage, hättest du nochmal Lust, Bundesliga zu spielen?
Krass, dass von der Performance in einem Benefizspiel, also muss Beckenbauer das ja dann noch ein bisschen ernst genommen haben.
Ja, genau, weil normalerweise bei so Benefizspielen, du sitzt ja auch nicht als Sportdirektor auf der Tribüne und sagst, ah, guck mal, der kann also noch 3 Meter vorwärts laufen, den hole ich mir mal in meine konkurrenzfähige Bundesliga-Mannschaft. Mhm. Also das finde ich schon interessantes Scouting.
Ja,
wie also, heute beim HSV.
Also sie wollten um Beckenbauer eine Mannschaft herumbauen und das Gute war, dass der HSV einen sehr mächtigen Sponsoren im Nacken hatte. Beckenbauer kam ablösefrei nach Hamburg, obwohl ihm Kosmos damals auch einen unterschriftsreifen Zweijahresvertrag hingelegt hatte. Also musste schon auch abwägen, bleibe ich im glitzernden New York oder gehe ich ins raue Hamburg? Und dann war der Reiz, nochmal Bundesliga zu spielen, aber dann doch zu groß. Also BP, der Hauptsponsor, hat entsprechend das damals sehr fürstliche Jahresgehalt von circa 1 Million Euro übernommen. Es gibt dazu eine sehr witzige Geschichte, denn der damalige HSV-Präsident Dr. Klein sagte über den Transfer, Zitat, wir haben in den DFB-Vertrag ein Gehalt von 5.000 Mark inklusive aller Prämien eingetragen, sodass mich schon Wilfried Straub, damals DFB-Funktionär, anrief und fragte, ob ich den DFB veräppeln wolle.
Hä? Ja, aber ja,
weil der Rest
ja
eben, kann,
ja, ja, klar, die Differenz kam ist eben ja von, riesengroß.
Ja, aber der Rest kam eben von BP.
Sponsor, okay. Oh, das wäre, ja, heutzutage wird das teilweise ja ähnlich gemacht.
Ich wollte gerade sagen, also PSG und Man City haben ganz genau hingeschaut.
Ach, so geht das.
Also finanziell, vertraglich war alles geregelt. Franz Beckenbauer war in der Bundesliga wieder angekommen, hat die ersten, also er hatte damals sehr viele Spiele auf dem Buckel, weil er eben ja bei New York Cosmos im normalen Ligabetrieb ja auch war. Man muss übrigens das immer wieder erwähnen, Beckenbauer hat mit Pelé bei New York in einer Mannschaft gespielt. Ja. Also Pelé hat in dem Jahr, in dem Beckenbauer gekommen ist, seine Karriere beendet.
Ah, okay.
Seine Spielerkarriere und also das an sich ist auch nochmal ein schönes Thema wert. Pelé und Franz Beckenbauer am Big Apple.
Also ja, und überhaupt in der Zeit damals, wenn ich ganz kurz dazwischen grätschen darf und ein bisschen in die Boulevardeske-Schiene abgleiten darf. Damals New York natürlich auch ganz anders als heute. Du hattest Studio 54 und da war High Life auf jeden Fall, Disco-Ära. Und ich habe ein schönes Zitat von Franz Beckenbauer gefunden, der abends dort dann feiern war, auch schön im Pelzmantel und mit leicht hochhackigen Schuhen zu Disco-Musik getanzt hat. Und da kam dann ein damals Weltklasse-Balletttänzer, Rudolf Nureyev, der offen homosexuell war und ihn angetanzt hat und ihm Avancen gemacht hat. Und da gibt es dieses schöne Zitat von Franz Beckenbauer, der hinterher gesagt hat, dass er dem Rudolf Nureyev in dem Moment gesagt haben soll, du Rodolfo, lass es gut sein, ich bin von der anderen Fakultät. Auch da wieder, Franz Beckenbauer, der sagt dann halt sowas und dann hat sich wahrscheinlich Rudolf Nureyev gedacht, ja gut, dann kriege ich halt ein Trikot und ein Autogramm und dann tanze ich jetzt alleine weiter.
Disco Franz ist eine Disco-Franz. Vorstellung.
Ja, also Beckenbauer und der erste Einsatz für den Hamburger SV hat so ein bisschen auf sich warten lassen. Zwei Wochen später war es dann soweit. Bei einem Spiel in Stuttgart, Beckenbauer gehörte erstmals zum Kader des Hamburger Sportvereins. Vor dem Spiel, das war damals noch so angenehm, da konnte man auch vor dem Spiel noch mit Spielern Interviews führen, traf Franz Beckenbauer auf eine andere Lichtgestalt des Sportjournalismus. Und diese Lichtgestalt des Sportjournalismus war dafür bekannt, immer eine sehr, sehr neugierige Spürnase zu sein und fing eben Franz Beckenbauer vor seinem möglichen ersten Einsatz in Stuttgart ab.
Franz Beckenbauer, hätten Sie sich das geträumt, heute als Ersatzspieler schon dabei zu sein?
Ja, so Träume habe ich normalerweise nicht, das ist Realität und ich freue mich drauf.
Aber wir haben ja am Mittwoch gesprochen, da hatten Sie eigentlich noch nicht dran gedacht.
Nein, ist sicher nicht, aber mein Gott, mir ist es lieber, schon von Anfang an mit dabei zu sein, als auf die Stunde X hin.
Ist doch eigentlich ein Beleg für Ihre gute Fitness.
Ja, ich fühle mich in guter Verfassung.
Glauben Sie, dass Sie heute noch auflaufen?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, man muss sagen, nur eine Lichtgestalt darf der anderen Lichtgestalt ins Wort fallen. Wir reden natürlich von Rolf Töpperwieden, ZDF-Reporterlegende. Damals ganz junger Kerl, der Franz Beckenbauer vor diesem Spiel eben abgefangen hat. Und Beckenbauer mit seiner typischen lockeren Art, man muss ja auch immer sagen, 35 Jahre auf dem Buckel, der hatte bis dahin alles erlebt und war sich schon darüber im Klaren, was er da natürlich auch für eine Ausstrahlung hat. Also das Spiel lief und man muss auch hier sagen, es gab noch einen anderen Spieler auf dem Platz beim VfB Stuttgart, nämlich, der in dieser ersten Halbzeit sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und zwar der 23-jährige Hansi Müller.
Ah, okay.
Ja,
der schöne Hansi.
Ja, der schöne Hansi, der damals also spielerisch richtig groß aufgezockt hat. Beckenbauer saß auf der Bank und kam zur zweiten Halbzeit ins Spiel, war präsent, übernahm Verantwortung, gab dem Spiel Struktur. Am Ende hat es trotzdem nicht gereicht. 3:2 gewann der VfB Stuttgart am 14. Spieltag und Rolf Töpperwien hat sich natürlich den Kaiser auch nach Abpfiff geschnappt.
Wie groß war für Sie die Überraschung, heute in der zweiten Halbzeit dabei zu sein?
Ja, die Überraschung war für mich natürlich, gestern war für mich schon groß, als Branko Cevic zu mir sagt, ich soll meine Fußballschuhe mitnehmen. Und ich muss dazu sagen, dass wir etwas in Personalnot sind, weil einige Spieler verletzt sind. Felix Magath zum Beispiel ist schon verletzt ins Spiel gegangen. Er wurde ja dann ausgewechselt und hat er zu mir gesagt, nimm deine Sachen mit, vielleicht kommst zum Einsatz. Und heute früh dann bei der Besprechung hat er gesagt, naja gut, schauen wir mal, wie es läuft. Und wenn du bereit bist, dann setze ich dich eine Halbzeit ein. Ich sage natürlich, ich bin immer bereit. So ein bisschen auch mehr Spaß. Und ja, und dann ist es auch so gekommen.
Ja, nimm deine Fußballschuhe mit. Ob so mancher Spieler damals vielleicht gesagt hat, ich kann nicht spielen, ich habe den Turnbeutel vergessen, so wie in der Schule.
Offenbar, ja, auch komische Aussage, finde ich.
Ja, er hätte schon Felix Magath erwähnt, Franz Beckenbauer. Der HSV hatte damals einen bereits sehr prominenten Kader. Manny Kaltz, Horst Rubresch, Jimmy Hartwig. Das waren so die großen Namen.
Coole Typen auch, ne?
Ja,
also wenn du mal so durchgehst, Hartwig.
Total, ja.
Total cool.
Und Beckenbauer eben dann.
Und Netz dann noch als Sportdirektor.
Ja, und im Jahr drauf kam mir dann auch noch Ernst Happel als Trainer. Das war schon eine sehr, sehr aufregende Zeit beim Hamburger Sportverein. Für euch eine kleine Frage. Beckenbauer ist ja eingewechselt worden.
Für wen?
Oh, das.
Achso, nein, ich dachte.
Darauf wollte ich jetzt nicht
eingehen. Sorry, ich dachte, das wäre jetzt die Frage.
Nee, die Frage, die kommt jetzt. Also Beckenbauer hat insgesamt 424 Bundesligaspiele absolviert. Mhm. Wie oft stand der Kaiser nicht in der Startelf?
424
Bundesligaspiele.
Also wie oft kam er als Joker oder wurde gar nicht eingewechselt? Also wie oft war er im Kader und wo hat nicht gespielt, ist die Frage.
Also wie oft stand er in diesen 424 Bundesligaspielen, die er gemacht hat, ja. Wie oft stand er nicht in der Startelf? Also wenn er nicht
so, im Kader gehört. Also wie oft kam er, okay, wie oft kam er als Joker? Sagen,
wir schneiden dann einfach bei unseren Antworten rein.
Nein, es bleibt alles drin, alles live hier.
Ja, wenn du schon so fragst, dann sage ich, von den 424 Spielen ist nie. Er, ich sage, zweimal ist er nur eingewechselt.
Ich sage nie.
Naja, einmal haben wir jetzt ja gehört, dass er eingewechselt wurde.
Okay, ich dachte davor.
Also Daniel hat die Antwort falsch, aber irgendwo auch richtig beantwortet, denn es war genau einmal.
Nur in diesem Spiel gegen Stuttgart.
Stand er nicht in der Startelf. Ja.
Krass.
Und ich habe nachgezählt, insgesamt ist er auch nur in 5 Spielen ausgewechselt worden in seiner Bundesliga-Karriere.
Ja, das ist ja quasi Majestätsbeleidigung. Hat man heute dann bei Messi oder Ronaldo, wenn du da die nicht aufstellst und das nicht vorher mit allen Beteiligten abgesprochen ist, dann wirst du auch mal zum Präsidenten zitiert als Trainer. Also das war wahrscheinlich beim Franz früher damals auch so.
Ja. Ich schaue in Ollis Richtung. Du bist heute der Zahlen, Graf Zahl. Alles abgenickt von dem,
was jetzt. Alles abgenickt. Ich habe mir gerade vorgestellt, ob Franz Beckenbauer, ob es damals schon sowas gab wie so Klauseln im Vertrag. Weißt du, dass da vielleicht drin stand, ich darf nicht ausgewechselt werden?
Ach, das war bestimmt mega unkompliziert. Und das hat man dann per Handschlag ausgemacht.
Meinst
und,
du? In unserer Transferfolge mit Max Bielefeld hat er das ja erklärt, dass es ja immer mal wieder so Klauseln gibt.
Ich muss auch schnell noch einordnen. Ich habe, glaube ich, eben bei der bei dem Jahresgehalt habe ich Euro gesagt. Es war natürlich D-Mark. Nicht, dass also Franz so Beckenbauer jetzt gerade irgendwie bei seinem Finanzanwalt anruft und sagt, Moment, da muss doch irgendwo was auf dem Konto liegen. Das war damals viel mehr Geld. Es war natürlich Mark, aber auch das, also eine
Million. War trotzdem viel.
War trotzdem viel, ja. Keine Frage. Wir waren gerade bei Einwechslungen und Auswechslungen von Franz Beckenbauer. Diese Einwechslung gegen den VfB Stuttgart, also sein erstes Spiel für den HSV, hat eine kuriose Geschichte, denn Beckenbauer kam zu Beginn der zweiten Halbzeit etwas verspätet auf den Platz. Also der HSV stand zunächst nur mit 10 Mann auf dem Feld und bis heute gibt es 2 Theorien, warum. Die erste ist, er soll sich noch auf der Massagebank in der Kabine behandeln lassen haben. Okay. Wir dürfen immer nichts vergessen, Beckenbauer war damals 35 Jahre alt. Die zweite Theorie ist, dass er Kaiser-like, Lichtgestalt-like seinen ganz eigenen großen Auftritt haben.
Das hätte ich jetzt gedacht. Oder ich hätte gedacht, gedopt bei der damaligen Zeit. Aber das will ich jetzt natürlich so aus der Hüfte irgendwie schießen. Das ist ein bisschen unprofessionell, also keine Vorwürfe. Ich habe keine Informationen. Aber ich dachte, dass das jetzt die zweite Theorie wäre. Finde ich aber toll, dass es da Theorien gab für so etwas, dass er da ein bisschen zu spät kam.
Fragen können jetzt so im Nachhinein mal, ne?
Ja, bestimmt. Und er hätte wahrscheinlich mit einem flapsigen Spruch darauf geantwortet.
Ja, ich musste mir noch die Haare machen oder der Schuh hat nicht gepasst oder irgendwie sowas.
Also bei seinem ersten Heimspiel dann in Hamburg gegen den Karlsruher SC strömten 41.000 Menschen ins Volksparkstadion. Um das ja irgendwo auch einzuordnen, der damalige HSV-Präsident sagte, normalerweise würden zu der Partie 15.000 kommen. Und auf einmal war ein riesen Beckenbauer-Hype in der Stadt und auch mit 35 Jahren hatte er noch so viel Ausstrahlungskraft, dass die Menschen also den Libero der Nation unbedingt bestaunen wollten.
Hat es sich doch gelohnt, sich aufs Pferd zu setzen.
Ja,
ja, absolut. Vor allem damals gab es ja auch wahrscheinlich noch nicht so viel, also noch nicht ganz so viel Merchandising und Geld aus TV-Vermarktungsverträgen. Deswegen waren Zuschauereinnahmen ja wahrscheinlich auch
eminent wichtig.
Von daher, klar, ist es 1 Million Mark, ist erstmal viel. Aber wenn du deswegen immer das Doppelte an Zuschauern hast als bei einem normalen Spiel, rechnet sich vielleicht dann irgendwie doch. Also es ist schon ein Glamour-Faktor.
Hatte einen großen Marketing-Effekt. Sportlich in der ersten Saison noch nicht so dolle, dass man am Ende sagen konnte, wir haben mit Beckenbauer auch die Meisterschaft geholt. Denn die ging an seinen langjährigen Ex-Verein Bayern München. Im Jahr drauf war dann der HSV dran und holte sich unter dem neuen Trainer Ernst Happel, die Trainerikone aus Österreich, die Schale. Franz Beckenbauer kam insgesamt beim Hamburger SV aufgrund von vielen Verletzungen nur zu 28 Bundesliga-Einsätzen.
Ach so, ja, 28? Ja, also im Moment in 2 Jahren, meinst
du? Ja, okay, okay. Schon ein bisschen dünne.
Ja. Sehr edel.
Müsstest du mal das Gehalt auf Spiele runterrechnen, dann ist es ja, dann doch schon wieder etwas
mehr. Da muss man
Gehalt,
überlegen, ne? Ob sich das dann gelohnt hat.
Wir haben ja heute gelernt, dass Felix Magath auch ein Mitspieler in diesem Hamburger Star-Ensemble gewesen ist. Und viele, viele Jahre später hat Felix Magath im Audi Star Talk mal eine Anekdote rausgeholt und so ein bisschen, ja, so die Performance von Franz Beckenbauer beim Hamburger SV aufs Korn genommen.
Ja gut, er hat sich natürlich immer davor gedrückt zu arbeiten. Das hat er schon als Spieler gemacht. Man hat ja extra für ihn die Rolle des Liberos erfunden, damit er eine Position innerhalb einer Mannschaft haben konnte. Und gut, diese Position hat er natürlich ausgefüllt wie kein anderer.
Dass ausgerechnet Felix Magath über Kondition und Kraft und Ausdauer redet, ist natürlich dann auch klar, der Quelix.
Der Quelix. Ja, passt ja dann perfekt. Also, ja, dass man schon merkt, okay, das war halt wichtig.
Ja, das war wichtig.
Ja, und Beckenbauer war auch mit 35 natürlich noch Profi durch und durch und hat auch alles versucht, um seinen Fitnesszustand zu verbessern. Es gibt Geschichten, dass er damals, hat er zunächst im Interconti an der Alster gewohnt, dass er sich Fitnessgeräte und Hanteln anliefern ließ, um eben ja sich wieder in Schwung zu bringen.
Also war das denn, okay, dass er sich die hat liefern lassen, aber sonst wäre es wahrscheinlich jeder andere, wäre halt dann in den Kraftraum gegangen.
Bei ja, Fallen. Also an sich war Beckenbauer vielleicht am Ende mehr, wie wir eben schon sagten, so mehr marketingtechnisch der große Erfolg von dem Hamburger SV als letztlich sportlich. Wir haben ja auch mal die Namen eben aufgezählt, wer alles sonst vom Team war.
Genau, das ist ja der
andere Aspekt. Andere Leistungsträger.
Es war jetzt Gott sei Dank nicht so, also deswegen ist es ja auch kein schwarzer Punkt oder kein schwarzer Fleck auf seiner Spielerkarriere, dass man sich da einen geholt und gedacht hat, oh Gott, hoffentlich schlägt der ein, sonst ist der Verein am Boden und wir schaffen nichts. Er war ja einfach die Sahne auf der Kirsche. Also er war ja einfach zu einer sowieso schon richtig guten Mannschaft, hat man noch eben dieses Aushängeschild dazu geholt.
Oder die Kirsche auf der Sahne.
Beckenbauer wollte... Beckenbauer wollte sicherlich auch insgeheim vielleicht weitermachen. Er hat dann doch gemerkt, dass sein Körper ihm allmählich die Grenzen aufzeigt. Ernst Happel hat versucht, ihn zu überreden, beim Hamburger SV weiterzumachen. Und das war gerade wegen Ernst Happel, hatte auch Beckenbauer diesen Wunsch, nochmal unter einem besonderen Trainer nochmal zu spielen. Aber es gibt dann ein schönes Zitat von Beckenbauer, was er eben in diesem Interview mit der Hamburger Abendzeitung gesagt hat, Herr Happel, also das hat er zu seinem Trainer damals gesagt, Herr Happel, meine Ausfälle waren ein Zeichen des Himmels. Lassen Sie mich aufhören, bevor es peinlich wird.
Sehr reflektiert. Ja. Ich finde übrigens die Kombination aus Ernst Happel und Franz Beckenbauer interessant. Ernst Happel ist immer so, oder wird zumindest immer so als der Grandler und so der Arbeiter irgendwie dargestellt. Und Franz Beckenbauer ja dann doch so der leichtfüßige, lockerer Spruch auf den Lippen und so ein bisschen Künstler eher. Stell ich mir spannend vor, die Zusammenarbeit von den beiden.
Ja, und der Körper hat wirklich nicht mehr mitgemacht, denn Beckenbauer ist nach seiner Zeit beim HSV wieder zurück über den großen Teich zu New York Cosmos, hat dann dort nochmal 25 Spiele gemacht, 2 Tore erzielt und dann am 12. September 1983 sein letztes Spiel gegeben. Also für die
In dem Jahr hat ja dann der HSV die Champions, beziehungsweise den Europapokal der Landesmeister
gewonnen. Genau, davor sind sie ja, deswegen kommt Veteranen dabei, weil sie davor ja Meister wurden und da dann den Pokal
geholt. Schade, dass ihm das dann noch vergönnt geblieben ist.
Ach, also Dietmar Jacobs, auch damals ein Mitspieler von Beckenbauer und natürlich auch ein sehr prominenter Name in Hamburg, sagte mal über den Effekt von Beckenbauer: Wir hatten viele Stars, mit Franz Beckenbauer war das dann nochmal eine andere Welt. Was er machte, hatte Hand und Fuß. Seine Einstellung war vorbildlich.
Also er sagte, seine Einstellung war vorbildlich. Und okay, Magath war ja wahrscheinlich auch nicht ganz ernst gemeint.
Ich wollte gerade sagen. Also.
Aber er hatte ja so ein bisschen kritisiert, dass er zu wenig gearbeitet hat.
Ja, also das Kapitel Beckenbauer beim Hamburger SV hat natürlich diese besondere Note, weil Günter Netzer ihn damals als Sportdirektor, den alternden Weltstar, rübergeholt hat zum Hamburger SV. Die beiden verbinden bis heute eine enge Freundschaft und es gab 2014 eine Preisverleihung also auf der Büsche-Gala. Und da wurde Franz Beckenbauer als Genießer des Jahres ausgezeichnet. Ihr müsst euch vorstellen.
Nicht davon.
Ja, Franz Beckenbauer steht dann wirklich mit einer Schürze am Rednerpult.
Im Ernst?
Ja, wirklich. Und es ist eine sehr, sehr witzige Veranstaltung, weil es geht jetzt weniger darum, dass Franz Beckenbauer ein großer Genießer ist, was er bestimmt gewesen ist, sondern sein guter Freund und der damalige Sportdirektor vom Hamburger SV, Günter Netzer, hält die Laudatio auf Beckenbauer und erzählt eben auch von ihrer gemeinsamen Zeit beim Hamburger SV. Und das muss man sich einfach nur anhören und genießen, wie Netzer über damals spricht.
Jetzt werden wir zu großen Genießern.
Weißt du noch, als ich dich von glitzernden New York in das windige Hamburg geholt habe und du gemotzt hast, ich hatte ein prima Leben damals in Amerika, bis Günter Netzer kam und alles zerstörte. Eine kleine Anekdote aus deiner HSV-Zeit. Bei einem Turnier in Brüssel war es an dir, einen Elfmeter zu schießen. Hier kommt die Wahrheit. Du hast nie in deiner Karriere einen Elfmeter geschossen, weil du ein Feigling warst. Hier musstest du. Und ich kann dir bestätigen, du bist der einzige Fußballspieler weltweit, der sich beim Elfmeterschuss einen Adduktorenabriss zugezogen hat. Eine der schwersten Verletzungen, die man sich überhaupt gibt im Fußball. Der Ball ist nicht mal bis zum Tor gekommen. Und dann hast du 2 Monate Pause genossen.
Ja, das darf, glaube ich, auch nicht jeder den Kaiser als Feigling bezeichnen.
Ja, Majestätsbeleidigung. Aber der Kaiser ist natürlich schlagfertig und immer schon konnte er mit Charme und Redegewandtheit glänzen. Und hier ist seine Antwort.
Er lässt sich einfach nicht überzeugen. Ich habe es ihm schon gezeigt. Eine ganze Seite Bild-Zeitung. Es ist richtig, ich war ein bisschen angeschlagen. Ich habe es ein bisschen an der Adduktorenverletzung gehabt. Und wir haben ein Turnier in Brüssel, Endspiel gegen Anderlecht, Elfmeterschießen. Und ich schieße den entscheidenden Elfmeter. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Druck ist auf einen Spieler in einem Freundschaftsturnier, den Elfmeter zu schießen. Also bin ich hin, locker wie immer. Der Torwart hat ein bisschen komisch reagiert. Jetzt musste ich im letzten Moment in die andere Ecke, also so eine komische Bewegung machen, und in dem Moment oder recht reißen wir die Adduktoren. Aber, und das weißt du auch, und wenn du das jetzt nochmal sagst, dass das kein Tor war, dann verklage ich dich. Der Ball war im Tor und wir haben den Pokal gewonnen. Dann lass dir jetzt zum letzten Mal das gesagt.
Ja, man wäre gerne an dem Abend dabei gewesen. Ich glaube, es gab danach noch so ein bisschen Diskussionsbedarf.
War der Ball denn im Tor?
Das
überlassen wir.
Das überlassen wir den beiden. Also der eine sagt ja, der andere nein. Aber dass sich jemand bei einem Elfmeter verletzt.
Im Zweifel für den Kaiser.
Im Zweifel für den Kaiser, ja.
Ja, verrückte Geschichte auf jeden Fall. Aber ja, in dem hohen Alter, da wird man dann vielleicht noch mal, in dem hohen Alter muss man sagen, 35, also da kratzen wir langsam auch schon dran. Krass, dass sowas dann passieren kann.
Ja,
Nicht richtig warm gemacht, würde ein Fußballtrainer jetzt wahrscheinlich sagen.
Und auch das nur so ein kleiner Programmtipp. Wenn man sich diese Rede komplett anhört, also auch die Laudatio von Netzer vor allem, ist es sehr, sehr unterhaltsam. Netzer spricht über Beckenbauers viele Reisen während der WM 2006, beziehungsweise davor als WM-Botschafter, und hat immer davon geträumt, mal mitgenommen zu werden.
Im Helikopter?
Nein, nicht im Helikopter, sondern auf diese ganzen exotischen Reisen. Und Beckenbauer fragt ihn dann irgendwann mal, ob er mitkommen möchte. Und Günther Netzer lebt bis heute in der Schweiz, in Zürich, und er freut sich wie so ein kleines Kind. Ach, guck mal, der Franz fragt mich, ob ich auf eine Reise mitkommen möchte. Er stellt sich die Karibik vor, Rotwein, traumhafte Strände, und Beckenbauer fragt ihn, hast du nicht Lust, uns nach Bern zu begleiten?
Nicht mal die schönste Stadt der Schweiz.
Ja, jetzt habe ich die Pointe vorweggenommen, aber schaut rein, es sind sehr viele unterhaltsame Geschichten dabei.
Franz Beckenbauer hat doch auch während der WM 2006, wo er ja, wie Daniel gerade schon meinte, mit dem Helikopter immer hin und her geflogen ist, irgendwann mal auf die Frage geantwortet, wie ihm das gefällt, meinte er nur, Deutschland ist so ein schönes Land, da sollte jeder mal mit einem Helikopter drüber fliegen.
Ja, wenn sie hungrig sind, sollen sie doch Kuchen essen.
Ja.
Das ist doch ein bisschen irre.
Ja, jetzt haben wir sehr viel über den Vereinsspieler Franz Beckenbauer gesprochen, über seine Nationalmannschaftskarriere wissen wir natürlich sehr vieles. Aber was ja bei uns eine schöne Tradition hat, ist ja immer das Quiz. So, bei diesem Quiz werden euch heute die Ohren schlackern. Ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben, habe alle Quiz-Moderatoren in Deutschland angerufen und eine Ratschläge abgeholt.
Da keiner ist reingegangen, ja. Wo haben Sie meine Nummer?
Wir versuchen jetzt mal eine Verbindung zu schlagen von unserem heutigen Thema Franz Beckenbauer zu unserer Quizfrage. Denn die Lichtgestalt Franz Beckenbauer trug bei der WM 74 und bei den Europameisterschaften 72 und 76 die Rückennummer 5. Bevor ich zu dem Quiz komme, diesmal werden Punkte verteilt. Es gibt so gesehen mehr Punkte für schwierigere Fragen. Für die einfachen Antworten gibt es weniger Punkte. Okay. Ihr müsst beide, weil ich da zu faul und auch zu schlecht bin, müsst ihr beide eure Punktestände laut mitzählen.
Ich sage euch nach
der richtigen Antwort. Also ihr dürft überlegen, aber es ist diesmal ein Quiz wirklich so mit rotem Button in der Mitte. Also wer zuerst schreit, der bekommt die Punkte.
Stark.
Und am Ende zählen wir zusammen und derjenige, der gewonnen hat, lädt mich dann zum Frühstück ein.
Das ergibt Sinn.
Das ist eine große Ehre. Also, das ist auf jeden Fall mein Hauptpreis.
Der Lichtgestalt des Podcasts.
Also, Beckenbauer trug die Rücknummer 5 bei besagten Turnieren.
Mhm.
Wer waren seine Nachfolger? Und jetzt werde ich verschiedene Turniere aufführen. Und wir reden immer von dem Nachfolger in der entsprechenden Nationalmannschaft, der die Rücknummer 5 trug. Also, wer trug bei der WM? Habt ihr es überhaupt verstanden? Ihr guckt mich schon mit solchen großen Augen an.
Also du meinst, wer beispielsweise bei der WM 1990
genau, die das wäre 5? Jetzt die erste Frage. Wer hatte bei der WM 1990 die Rückennummer 5?
Jürgen Kohler?
Können wir jetzt einfach so oft reinrufen, bis es richtig
ja,
ist?
Ja, könnte schon, ja.
Okay, Thomas Berthold.
Falsch, falsch.
Guido Buchwald?
Falsch.
Andreas Brehme?
Falsch.
Stefan Reuter?
Falsch.
Boah.
Warte mal.
Wer hat denn in der Innenverteidigung gespielt, Leute?
Ja, Jürgen Kohler, habe ich gerade gesagt. Guido Buchwald.
Karl-Heinz Förster.
Boah. Nee. Wer hat denn, also.
Ja, warte. Oh Gott, das ist unangenehm.
Du trägst das
Trikot. Klaus Augenthaler.
Ja. Klaus Augenthaler, 10 Punkte für Olli.
Doch, 10 Punkte. Ich würde sagen, wir beenden das hier.
Es wird immer schwieriger. Obwohl
man muss dazu sagen, das Trikot der WM 1990 an.
Oh Gott. Es wird ein bisschen, ja, aber Klaus Augenthaler hätte ich jetzt ein bisschen früher von euch erwartet.
Ich habe irgendwie Jürgen Kohler vor Augen gehabt mit der 5. Tut mir leid.
Wer trug die Rückennummer 5 bei der Europameisterschaft 1996?
Thomas Helmer.
Stark, Daniel.
Boah. Alter.
Uiuiui, da hat aber jemand aufgeholt jetzt. Denn Daniel, du bekommst 20 Punkte.
Okay.
Also 10 mehr als Olli zuvor.
Danke.
Wer trug die Rückennummer 5 bei der WM 2002 in Japan und Südkorea?
Carsten Ramelow.
Boah.
Auch richtig?
Alter, Daniel.
Willst du mich verarschen, ey?
Ja, aber da habe ich Fußball geguckt, Kinder. Also ich glaube, 1990 war ich drei. Ja,
ja, also ich glaube, Daniel muss nach dem Quiz in die zur Dopingprobe.
Wie viel?
Dafür bekommst du 25 Punkte.
Junge, Junge.
Also Carsten Ramlow hat in jedem Spiel gespielt, war im Viertelfinale gegen die USA gesperrt. Hatte die Rückennummer 5. Bei der WM 2006, das Sommermärchen.
Christoph, nee.
Oh, da, ba.
Nee.
Oh, Leute, wen haben wir denn da? Ja, ich gehe auch gerade durch. Metzelder war es nicht, genau, Mertesacker war es nicht.
Genau, und nämlich jetzt wäre...
Und jetzt verließen sie ihn.
Soll ich euch einen Tipp geben?
Ja, warte. Warte.
Robert Huth. Kein klassischer Innenverteidiger.
Sebastian Kehl.
Alter, gut. Hat nur im Spiel um Platz 3 gespielt.
Spielte im defensiven Mittelfeld, ja. 20 Punkte, Daniel, für diese Antwort.
Kann Olli überhaupt noch aufholen?
Olli kann hinten raus noch aufholen.
Was? Gibt's da eine 100-Punkte-Antwort oder was?
Wer war es 1934? Wer hat in meiner C-Jugendmannschaft bei SG Hameln 74 die 5 gehabt?
Ne? Wer trug die Rückennummer 5 bei der WM 2014?
Mats Hummels.
Stark. Ach, aber stimmt. Sind leider nur 5 Punkte, Olli. Boah. Weil das war zu einfach.
5 Punkte für Nummer 5.
Wer trägt die Rückennummer 5 aktuell im deutschen Kader?
Jonathan Tah.
Auch stark, Olli. 20 Punkte. Gerade sehr in der Kritik gewesen.
Nummer 5 lebt, sag ich. Er hat doch Hummels angerufen, hat gefragt, ob es okay ist, dass er die Nummer trägt.
Wie ist er?
Habe ich gelesen.
Ja, ja, hat er wirklich gemacht. Wie ist der Zwischenstand? Scheuer. Daniel, du bist schon...
Ich bin jetzt bei 65.
Du hast, Olli?
Weniger.
Schön. Jetzt kommen wir zur Mega-Bonus-Frage. Wie viele Punkte? 30 Punkte. Ja, 30
die,
Punkte.
Ich sag so, wenn ich die hole, haben wir Gleichstand.
30 Punkte und oh Gott, ihr habt jeweils 3 Versuche. Bei der EM 2000 trug erstmals kein defensiver Spieler die Rückennummer 5.
Die Frage fehlt noch. Achso, ja, kein Defensiver. Also, okay, ein anderer.
Die Frage ist die gleiche, Mann. Der Tipp ist.
Also, wer war es? Es war aber erstmals kein defensiver Spieler.
EM 2000.
Ja.
Lothar Matthäus.
Kein defensiver Spieler?
Ach so, ja.
Lothar Matthäus ist defensiver Spieler.
Ja,
ich sag noch Oliver Kahn, dann, nee. EM 2000 ist düster. Also, sowohl in meinem Kopf als auch damals auf dem Feld.
3 Versuche, fuck. Oh, sonst hätte ich jetzt gerne eine Joke-Antwort gegeben, die vielleicht stimmt.
Thorsten Frings. Ja, ist ja auch defensiv. Ne?
Ich gebe euch einen Tipp.
Warte. Thomas Bredaric? Okay.
Ich gebe euch einen Tipp. Wir haben im Zuge unseres Podcasts aus dem Kontext herausgerissen, haben ich ihn schon einmal erwähnt. Einmal erwähnt.
Du hast ihn erwähnt?
Ja, einmal erwähnt.
Ich hatte gerade einen Namen im Kopf, aber das kann es da nicht sein.
Nee, den hat er schon häufiger erwähnt, den du meinst.
Nein, den hatte ich als Joke-Antwort gerade überlegt, aber...
Hat er gespielt?
Oder er hat gespielt, ja. Er wurde eingewechselt, um euch vielleicht einen entscheidenden Tipp zu geben.
Warte. Nee, hast du noch einen Zwischentipp?
Zwischentipp zum echten Tipp?
Er ist heute...
Oh?
Er ist heute ein sehr angesehener... und erfolgreicher Fußballfunktionär.
Michael Preetz. Freddy Bobic.
Oh, wie viel hat Olli schon?
Das war die letzte.
Okay.
Jetzt darfst du dich austoben.
Boah, 30 Punkte. Gibst du so leichtfertig her.
Ja, nee, aber Michael Preetz, Freddy Bobic hätte ja alles.
Ich hätte euch jetzt noch einen Spezialtipp geben können, dann kommt ihr auf jeden Fall drauf.
Hitzelsberger war damals noch nicht da.
Er hatte eine sehr, sehr besondere Begegnung mit einem Staatsoberhaupt.
Was?
In Südafrika. Ja.
Oh, ich weiß es. Sehr schön. Ja. Sehr gut.
Ja.
Sehr gut. Achso, er weiß es nicht.
Mir fällt es gerade nicht ein.
Okay. Oh, ich darf nichts mehr sagen.
Ja, mein Gott, sag.
Nein, nee, ich bin raus.
Olli ist raus.
Ich bin raus.
Dann kriegt keiner Marco die 30 Bode. Punkte.
Ja, sehr gut, Daniel.
30 Punkte, Daniel.
Sehr gut.
Man nennt so, und nun, jetzt bräuchte ich eigentlich noch so ein Jingle.
Scheiße,
nun
die
All-In-Frage.
Genau, wer die gewinnt, hat gewonnen.
Ach so, Moment, das ist
jetzt kommt die All-In-Frage. Wer diese Frage innerhalb von 5 Sekunden beantworten kann, gewinnt das Spiel.
Es ist so wie früher beim Fußballtraining. Man gibt sich mega Mühe, es steht 4-0 und der Trainer schreit, so, wir machen Schluss, nächstes Tor entscheidet.
Genau. Wer war damals im EM-Kader 2000 von Marco Bode wohl der größte direkte Konkurrent?
Paul-Ring.
Na, stark!
Ganz stark. Ich hab gedacht, egal was die Frage ist, die Antwort steht.
Richtig. Paul-Ring,
die Schuhgröße von Carsten Ramelow. Paul-Ring.
Ja.
Ich habe mir 1000 Punte auf.
War sehr schwer, das Quiz, oder? War sehr schwer, oder?
1000 zu 35.
Ja, also Daniel darf mich zum Frühstück einladen.
Verdammt. Oh, ja, Mann, da steht noch ein Teilchen, steht noch auf dem Teller.
Ich esse gerne Lachs.
Ach.
Ja, das war unsere Beckenbauer-Folge. Zumindest konnten wir, was seine Karriere angeht, eines seiner unbekanntesten Kapitel heute etwas mehr beleuchten. Vielleicht schauen wir kurz auf die Aktualität. Wie geht es Franz Beckenbauer heute im Jahr 2019? Er ist am 11. September 74 Jahre alt geworden, hat sich aus der Öffentlichkeit größtenteils zurückgezogen. Mhm. Es gibt nur noch sehr, sehr wenige Auftritte im Fernsehen. Ich kann mich an den letzten, glaube ich, in der Halbzeitpause bei Sky erinnern. Mit dem großen Hut, der dann bei Twitter die Runde gemacht hat. Und er hat seit längerer Zeit auch gesundheitliche Probleme. Okay. Also wir merken allmählich, dass es ruhiger wird um Franz Beckenbauer. Hm. Und umso schöner, dass man dann so alte Anekdoten, alte O-Töne immer wieder aufleben lassen kann.
Ja, ich finde das halt auch interessant. Wir haben das ja schon in ein paar Folgen erwähnt, dass wir alle eine Sky-Vergangenheit oder Gegenwart haben. Und Franz Beckenbauer war ja von Beginn an dabei bei Premiere, hat teilweise den Co-Kommentator gegeben und dann relativ zügig den Experten. Und egal, wen du bei uns fragst, aktuell in der Redaktion oder auch in der Produktion, ganz egal, wer so der freundlichste, angenehmste Experte, Gast, Mensch dort war, wurde immer Franz Beckenbauer als erstes erwähnt oder wird er immer noch erwähnt. Und das finde ich ganz interessant, weil man kennt ja viele Leute, die kaum sind sie mal für 3,5 Minuten im Fernsehen, die dann Allüren bekommen, arrogant werden, niemandem die Hand geben. Und bei Franz Beckenbauer war es so, der hat den Moderator genauso behandelt wie die Maske, den Kabelträger genauso behandelt wie den Spieler, den er interviewt hat, nämlich gut. Also man hat immer nur Positives von ihm und über ihn gehört.
Er hat auch, glaube ich, bis heute zahlt er auch Taxifahrern und auch in Restaurants zahlt er, glaube ich, immer sehr, das Doppelte. Sehr üppiges
Geld. Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass er immer das Doppelte bezahlt, sozusagen, von dem, was er eigentlich bezahlen müsste.
Und ein sozialer Mensch, wir haben darüber gesprochen, dass er in Hamburg natürlich seine Bundesliga-Karriere beendet hat, aber er hat in Hamburg auch seine Stiftung auch gegründet, die bis heute aktiv ist.
Ja, also viel Positives als Mensch bleibt da im Kopf. Olli hat das vorhin schon gesagt, 2006 ist leider immer noch das, womit wir ihn zumindest dann so aus, ich sag mal, fußballpolitischer, Fußball aus aktueller Nachrichtenlage immer noch verbindet, weil es da ja auch immer wieder dann neue Sachen werden da aufgedeckt von damals. Die Rolle ist bis heute, glaube ich, noch immer nicht 100% geklärt, aber es ist leider nicht wegzuwischen. Andererseits, Mensch hat viele Facetten und so als Mensch scheint er ein ganz okayer Typ zu sein.
Mir geht das immer so ein bisschen wie mit einem Familienmitglied quasi, ne? Wenn du auch da mitbekommst, okay, der und der oder die und die hat da mal Mist gebaut und hier mal Mist gebaut. Trotzdem muss man so ein bisschen, also nicht muss man, aber mir geht das so, dass ich versuche trotzdem diese positiven Seiten immer noch so hochzuhalten und sich so ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Denn natürlich, du hast vollkommen recht, 2006 Sommermärchen, das ist allgegenwärtig und präsent, dass da nun mal auch strafrechtlich wahrscheinlich etwas schiefgelaufen ist und etwas vorgefallen ist. Aber das wischt ja nicht alles andere vorher weg. Das ist ja genau das Ding. Also das ist ja, trotzdem sind die wahnsinnig guten Auftritte auf dem Platz, neben dem Platz und auch ganz außerhalb des Fußballs ja nicht wegzureden und wegzuwischen. Und die darf man sich auch gerne in guter Erinnerung behalten und immer mal wieder rausholen, finde ich.
Die Lichtgestalt hat eben auch eine Schattenseite. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Ich will das Thema abschließen mit einem Günter Netzer Zitat, das waren die Schlussworte seiner Laudatio bei diesem Genießer des Jahrespreis 2014. Die fand ich ganz nett und will sie mit euch teilen. Franz, sagt er, du bist das größte Glück des deutschen Fußballs. Es gab nie und es wird auch nie einen besseren geben.
Ja, und ich glaube, Günter Netzer ist einer derjenigen, der das auch wirklich bewerten kann.
Weil er selber ein ganz großer war, ne?
Ja, nicht nur deswegen, sondern auch, weil er ihn in jeder Facette und in jeder Funktion auch irgendwie mitbekommen hat. Als Mitspieler, als Angestellter beim HSV, als Freund, als Funktionär. Also ja, da ist dann wahrscheinlich schon sehr viel dran. Apropos sehr viel dran, wir machen das ja am Ende jeder Folge und wir biegen jetzt auf die Zielgerade ein. Fragen wir, normalerweise fragt Hans das, jetzt übernehme ich das mal kurz, was hängen geblieben ist. Daniel?
Tatsächlich diese unterschiedlichen Bewertungen von Beckenbauers Einsatz- oder Fitnesszustand von damals ist bei mir jetzt so ein bisschen hängen geblieben. Ich finde das immer so interessant, diese Rolle des Liberos. Also der Libero an sich ist ja jemand, der freie Mann, wo ich dann so in Nachbetrachtung schon denke, ja, kann ich mir schon vorstellen, wenn dann alle anderen Manndeckung spielen müssen und ich habe hier meinen Gegner und der Libero kann ja machen, was er will, dass das, dass der nicht immer der populärste ist, was so Einsatz und so weiter angeht. Aber andererseits, spielerisch war halt Beckenbauer von einem anderen Stern.
Übrigens interessant, nennen wir mal kurz die wahrscheinlich zwei größten deutschen Fußballer. Beckenbauer und?
Thorsten Frings.
Ich hätte jetzt Lothar Matthäus gesagt, aber beides per se erstmal Liberos.
Kann man Thorsten Frings noch rausschneiden?
Ja, den schneiden wir ein paar Mal nochmal rein. Ja, ja.
Nee, aber fand ich jetzt mal so nebenbei auch ganz interessant. Mhm. Also, dass Matthäus unter Teamchef Beckenbauer dann als Libero, der das mal defensiver, mal offensiver ausgeübt hat, dann auch 1990 Weltmeister geworden ist. Vielleicht ist das dann auch so ein bisschen so dieser geniale Aspekt, nenne ich ihn mal, dass du so ein bisschen deine Freiheiten auf dem Platz genießt und dich dann komplett austoben kannst. Ja. Und nicht so
heute natürlich komplett anders, weil der Fußball komplett anders funktioniert. Da ist eigentlich jeder so ein bisschen Libero und auch nicht.
Hans, was ist bei dir hängen geblieben?
Ja, überhaupt so das Kapitel Hamburg. Ich verbinde mit Franz Beckenbauer immer den Süden. Mhm. Also München, Österreich, Kitzbühel, Salzburg. Und dass er dann doch 2 Jahre beim HSV gespielt hat. Er sagt auch in einem Interview, er hat irgendwann mal auf die Frage, die schönste Stadt in Deutschland, Hamburg, geantwortet. Oh. Dann hat er in München ganz schön viel auf die Löffel bekommen. Seitdem sagt er, dass Hamburg und München die schönsten Städte Deutschlands sind. Aber ja, dass er sich da oben 2 Jahre lang, er hat immer in der Nähe der Alster gewohnt, dass er dort ein auch sehr wichtiges Kapitel seiner Karriere verlebt hat, finde ich, bleibt so hängen in der ganzen Themenbearbeitung. Franz Beckenbauer war nicht nur oder ist nicht nur der Süddeutsche, sondern er ist eben auch, hat auch eine Hamburger Vergangenheit.
Ja, Olli, was bleibt bei dir hängen, außer dass du bei der EM 96 gegen mich kein Land siehst?
Ich sehe bei sehr vielen Turnieren kein Land. Ich habe meinen Zettel mit meinen,
Turnier, wo ich
schon weggeworfen und zusammengeknüttelt hier. Ja, beim Quiz, ich dachte immer, ich kenne mich aus, aber ja, Nummer 5 lebt.
Nummer 5 ist alles andere, keine Ahnung. Wer hat gewonnen, 96? Oh, aber
keine Ahnung. Wäre wahrscheinlich Matthias Sammer gewesen, ja. 1996, oder?
Die ja, 6? Genau. Wahrscheinlich. Ich war großer Matthias Sammer-Fan, deswegen.
Auch Libero
übrigens. Und ihr habt beide Klaus Augenthaler nicht auf dem Zettel.
Ja, nee, wie gesagt, 1990.
Wenn euch der jetzt unten auf der Straße begegnet, dann
haut er mir direkt aufs Maul.
Den würde ich schon erkennen.
Gibt's direkt eine Grätsche.
Ja, stimmt. Wenn einer kann, dann du. Dann er. Das stimmt schon. Nee, bei mir hängen bleibt, ehrlich gesagt, auch Günter Netzer, dass der so lange, was hattest du gesagt, von 78 bis 86, wenn mich nicht alles täuscht, also 8 Jahre lang Manager, da war er ja gerade erst gefühlt 26 Sekunden vom Fußballfeld weg. Das war mir nicht so bewusst. Ich wusste, dass er kurzzeitig dort war, aber so lange finde ich schon interessant. Und dass er zum Beispiel dann dem Funktionärswesen, dem Fußballfunktionärswesen komplett den Rücken gekehrt hat, finde ich halt auch interessant. Ne? Es gibt ja so Leute wie Zorc, Völler und so weiter, Hoeneß, die auch relativ schnell reingegangen sind und dort lange bleiben. Uli Hoeneß, genau.
Aber ist Netzer nicht noch im Hintergrund? Hat auch Netzer über Jahre, glaube ich, noch im Fußball irgendwo seine...
Naja, er hatte seine in der Schweiz, Infront.
Genau, halt er hatte seine Rechte vermarktet. Ich meine jetzt aber wirklich im aktiven...
Also du meinst im Funktionärs...
Genau, okay, das ist aber wirklich bei einem Verein oder bei deinem
Genau, er war ARD-Experte und hatte seine Firma, seine Vermarktungsfirma in der Schweiz. Also ich glaube, Günter Netzer, das gibt, glaube ich, auch nochmal eine eigene Nachholspielfolge. Der hat sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht, sowohl auf dem Feld als auch neben dem Feld. Auch immer irgendwie streitbar, immer irgendwie auch genial und Genie und Wahnsinn ist immer nah beieinander. Also ich glaube, das könnte auch nochmal eine richtig schöne Folge werden. Denn wir müssen natürlich, wo wir bei allen historischen Ereignissen immer sind, auch die Personen nicht vergessen, dass wir dann vielleicht so kleine Legendenausgaben immer machen. Wir haben ja jetzt mit Lothar Matthäus, wollte ich gerade sagen.
Du hängst sehr an Lothar Matthäus.
Ja. Mit Franz Beckenbauer haben wir jetzt schon eine abgefrühstückt, sage ich mal. Mal gucken, was da noch so kommt in den nächsten Wochen und Monaten.
Ui, wir sind in der Nachspielzeit.
Ja, wir sind in der Nachspielzeit. Das heißt, 60 Minuten sind rum. Wir kommen so langsam zum Ende unserer Podcast-Folge. Wenn ihr Themenvorschläge habt, Ideen, Kritik, noch andere Spiele, die Nummer 5 tragen, wisst und die unbedingt uns mitteilen wollt oder mehr Infos zu Klaus Augenthaler habt,
schickt die uns. Wo ist Klaus Augenthaler?
Wo ist Klaus Augenthaler jetzt gerade? Ein Klaus Augenthaler-Tracker. Dann schickt die uns per Mail an nachholspiel@gmail.com, bei Instagram als Direktnachricht. Einfach @nachholspiel, Twitter nachholspiel_de. Wir freuen uns über alles Mögliche, was ihr uns schreiben wollt. Und ja, folgt uns auf jeden Fall auf Spotify, auf iTunes und empfehlt doch auch gerne den Podcast einfach weiter, wenn er euch gefällt.
Ja, empfehlt, das wäre es, die Leute uns jetzt schreiben. Kennt ihr Nachschulspiel? Super Podcast.
Das bitte uns nicht schreiben. Ja, kennen wir.
Doch, du hast gesagt, wir freuen uns über alles, was
wir schreiben. Ja, doch, auch darüber freuen wir uns. Hilft uns halt nur nicht.
Wetterbericht, Nummer 5, alles ja. Mögliche.
Ja. Euren ganzen Spam-Folder einfach weiterleiten.
Ich habe ja eingangs gesagt, wir müssten, um das ganze Leben von Beckenbauer Revue passieren zu lassen, hier Nachtlager aufschlagen. Ich fühle mich aber gerade so, als würde ich hier schon seit 4 Stunden sitzen bei dir in der Bude.
Komisch, warum das denn?
Ich weiß es auch nicht. Ja.
Also, haben wir so viel rausgeschnitten, dass es jetzt so kurz ist?
Dürfen wir jetzt schon zum Bier greifen? Ich schaue mal auf die Uhr. Boah.
Schau mal in die Flasche,
wie das ist. Ich habe nichts mehr zu ergänzen.
Ja, man merkt das auch. Du hast deine ganzen Notizen weggelegt. Reicht dann jetzt auch. Vielen, vielen Dank, Hans, für dieses interessante.
Dank dem Kaiser für diese Karriere.
Ja, aber dieses interessante Kapitel, ich glaube, die wenigsten Zuhörer und die wenigsten Fußballfans haben dieses Kapitel HSV und Franz Beckenbauer so auf dem Schirm. Von daher vielen, vielen Dank. Und wir werden natürlich auch in den nächsten Folgen alles geben, euch vielleicht die ein oder andere Anekdote und Perle aus der Fußballgeschichte wieder zu beleben und ins Jetzt zu holen und darüber zu diskutieren. Wenn euch noch weitere Themen einfallen, Daniel hat es gesagt, immer her damit. Wir sind über jedes Feedback und jeden Themenvorschlag dankbar. Bleibt uns treu und vor allem empfehlt uns weiter über Instagram und wie auch immer. Sagt es euren Freunden, von mir aus auch euren Feinden. Und damit habt eine schöne Woche und wir hören uns ganz, ganz bald wieder bei Spotify, iTunes und überall, wo ihr Podcast hört.
Ich gehe jetzt mit Daniel frühstücken und du musst draußen bleiben.
Hast ja, das muss ich aber nicht bezahlen.
Ja, das ist auch nicht, ob das ein guter Deal ist.
Daniel, ja. Hol schon mal das Portemonnaie raus.
Tschüss.
Ciao.